diesen Tagen kann das eigene Weltbild schon mal ins Wanken geraten, so man eins hat. Was ist eigentlich ein Weltbild? Das frage ich einen Mann, der sich nämlich an als links versteht, denn er ist Chefredakteur einer linken Tageszeitung, und zwar das Neue Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Tom Strohschneider.
Schönen guten Tag.
Ich lese ja manchmal nach und denke, und versuche mich irgendwie abzugleichen. Und dann habe ich was Schönes bei Slavoj Žižek gefunden, und der sagt, was wir derzeit erleben in unserem, in unserem Westeuropa ist die Störung unter der Kuppel. Und er sagt, wir brauchen eine globale Solidarität mit den Ausgebeuteten, Unterdrückten. Da dachte ich, naja, das klingt gut. Und er sagt, ohne eine globale Perspektive ist die pathetische Solidarität mit den Pariser Opfern eine pseudoethische Obszönität. Da dachte ich, jetzt provoziert er mal wieder, aber andererseits hat er nicht ganz Unrecht, oder?
Er hat nicht ganz Unrecht. Drastische Worte sind wir von Žižek gewöhnt. Es geht aber völlig in die richtige Richtung. Ich würde sogar noch erweitern. Also es geht ja gar nicht nur darum, dass es obszön ist, diese oft auch in symbolische Form gekleidete Solidarität mit den Opfern, sofern sie gar nicht die eigentlichen Ursachen von Terrorismus mehr sich dafür interessiert, sofern sie ausgebeutet wird. Also was wir erlebt haben in der letzten Woche, war ja eine Routinhaftigkeit in dem, was nach solchen Terroranschlägen leider immer wieder passiert. Wir haben erst die Rufe nach mehr innerer Sicherheit, wir haben dann auch ein Anti-Islamismus, der ist da durchgedrungen, und dann geht es als dritten Schritt gegen Flüchtende, denen dann unterstellt wird, sie seien die wahren Terroristen. Diese globale Solidarität, die Žižek dort anmahnt, die gilt nicht nur als Herausforderung beim Thema Paris und die Konsequenzen, sondern die gilt auch beim Thema Flüchtende und die Konsequenzen, die dann endlich mal gezogen werden sollten, wenn wir es nicht, und das ist ja auch eine Frage von Obszönität, einfach weiter hinnehmen, dass allein in einem Jahr tausende Menschen im Mittelmeer sterben, weil sie keine sicheren und legalen Fluchtwege nach Europa haben.
Mhm. Bisher war ja die Störung unter der Kuppel und unserer Wohlstandskuppel ja nur marginal. Wir haben das an den Schengen-Außengrenzen immer wieder gesehen und erlebt. Und jetzt kommt sozusagen die globalisierte Welt zu uns und löst irgendwie nicht nur diffuse, aber auch löst Ängste aus. Ist das ein gesellschaftliches Klima, was noch zu handeln ist?
Naja, also die Ängste, die da ausgelöst werden, dafür kann man ja einerseits Verständnis haben, wofür man ganz und gar kein Verständnis haben kann, ich jedenfalls nicht, ist, wenn mit diesen Ängsten gespielt wird. Und wenn wir dann schon mal diesen Brückenschlag beispielsweise, die Flüchtenden und der Terrorismus, ja, wo das eine mit dem anderen zusammengeworfen wird, in so einer angstmachenden Absicht. Und wenn aber die gleichen Leute dann unterschlagen, dass wir in diesem Land eine ganz andere Bedrohung haben, nämlich wir haben ja Terrorismus, wir haben rechten Terror, der aber als solcher nicht genannt wird, das wird teilweise verniedlicht und verharmlost, dann muss man die Frage, ob es handelbar ist, auch, glaube ich, auf andere Weise stellen. Wir brauchen eine ehrliche Diskussion darüber, was die Grundlagen des Zusammenlebens, was auch die sozialen und politischen Voraussetzungen von Demokratie hierzulande gefährdet, und das sind meines Erachtens nicht in allererster Linie die Flüchtenden.
Mhm. Und der Rechtsterrorismus ist die größere Gefahr, das haben wir letzte Woche schon besprochen, bestätigen eigentlich die Anschläge in Jüterbog, das ist schon so eine klare Form von Terrorismus, den wir in Deutschland haben?
Ich würde das auf jeden Fall als Rechtsterrorismus bezeichnen. Und man kann ja manchmal sich die Augen reiben, wenn man dann mitbekommt, dass auch die Sicherheitsbehörden, die ja eigentlich dafür da sind, die aber gerne noch was anderes tun, dann sagen, ja, okay, wir müssen jetzt langsam aber sicher mal zur Kenntnis nehmen, dass es eine rechtsterroristische Bedrohung gibt. Ich meine, wir haben praktisch jeden Tag Angriffe auf Asylbewerber und Unterkünfte von Flüchtlingen. Davon ist ein relevanter Teil mit Waffen oder mit Sprengkörpern. Wir haben Anschläge auf Büros von Parteien in einer Zahl, die man sich ja gar nicht mehr, weil die Nachrichten so oft kommen, klar macht. Wir haben jetzt gerade aus Sachsen beispielsweise gehört, dass dort allein in 2 Jahren das Büro einer Abgeordneten 14 Mal angegriffen worden ist. Und in den überwiegenden Teilen kommen diese Angriffe von rechts. Da gibt es eine Struktur, die einerseits im Dunkeln operieren kann, die da stark wird, die andererseits, glaube ich, auch ermutigt wird durch ein öffentliches Klima rassistischer Hetze, ein Klima, in dem gewissermaßen solchen Leuten eine Legitimation gegeben wird. Und wir haben das Ganze schon einmal erlebt, nämlich in den 90er Jahren. Da gab es auch ein Wechselspiel zwischen politischer Asylrechtsverschärfung, diese ganze Rhetorik der Parteien, auf der einen Seite und einer pogromartigen Stimmung in der Bevölkerung, und dann entwickelte sich gewissermaßen als Vollzieher dieses rassistischen Willens eine rechtsterroristische Struktur. Dann waren wir dann irgendwann bei der NSU. Und wenn all die Fensterreden, die gehalten worden sind in den letzten Jahren, dass man doch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen muss, aus diesem enormen und ja mit vielen Opfern zu beklagenden Skandal NSU, dann wäre jetzt ja die richtige Zeit. Es wird aber nicht gemacht. Ich glaube, wir sind wieder an einem Punkt, wo rechtsterroristische Entwicklung verharmlost wird, und bei Licht betrachtet ist das der eigentliche Skandal.
Mhm. Das heißt, das ist eine eigenartige verschobene Wahrnehmung und auch eine mediale Debatte, die sich eher auf ISIS-Kämpfer, auf den Islamischen Staat bezieht und auf den Terrorismus, der sozusagen vom IS ausgeht und der nach Deutschland kommen könnte. Wenn man sich gestern Jauch angeschaut hat, da hat zwar Jürgen Todenhöfer darauf hingewiesen, dass der Terrorismus von rechts eine größere Gefahr ist, aber da war danach irgendwie Schweigen im Walde.
Ja, man kann natürlich nach Paris nicht unterschlagen, dass es eine terroristische Bedrohung durch islamistische Attentäter gibt. Aber wenn wir auf die deutschen Verhältnisse uns konzentrieren, dann ist der Rechtsterrorismus die größere Gefahr. Wir haben seit 1990 immer noch umstrittene, weil die Ermittlungsbehörden da teilweise andere Maßstäbe anlegen, eine enorme Zahl von Dutzenden, ja über 100 mindestens, Toten durch neonazistische Gewalt. Und die Zahl der Opfer von islamistischen Anschlägen in Deutschland ist seit 1990 deutlich geringer. Da gab es eine Handvoll. Und ich glaube, dass man diesen Unterschied immer auch klar machen muss. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern es geht darum, in einer bestimmten Situation, die wir jetzt haben, darüber öffentlich und ehrlich zu reden, was das eigentliche Problem ist. Und was wir jetzt, und nicht erst seit Paris, sondern ja schon vorher hören, ist, es wird den Leuten jeden Tag erzählt, dass sie flüchten und das Problem ist. Darauf reagieren sogenannte besorgte Bürger, die diese ganzen Aufmärsche, die da passieren, die ermutigen ja auch die neonazistische Szene, insbesondere in Ostdeutschland. Und aus diesem Wechselspiel ergeben sich dann eben rechtsterroristische Gefahren, die in Zukunft ja noch zunehmen können. Die NSU hat ja auch erst nach den 90er Jahren zugeschlagen, und dieselbe Befürchtung muss man heute ja auch haben, dass sozusagen das Ergebnis dieser flüchtlingspolitischen Debatte, die ja in Wahrheit sich als Anti-Asyl-Debatte hier niederschlägt, eine neue rechtsterroristische Bedrohung auch in Zukunft sein wird.
Bleiben wir mal beim Rechtsterrorismus. Ihre Zeitung hat ja am Wochenende geschrieben, dass in Thüringen der Verfassungsschutz die NSU-Aufklärer, das heißt den NSU-Untersuchungsausschuss, ausgespäht haben soll. Hat Sie das überrascht oder ist das tatsächlich eine neue Dimension, dass Parlamentarier, die Aufklärungsarbeit leisten, auch überwacht werden?
Also mich hat es nicht überrascht. Es gibt diese Vorwürfe. Was mich daran überrascht hat, ist, dass nach einer politischen Diskussion, in der, glaube ich, bis weit in die Mitte hinein klar geworden ist, dass die geheimdienstlichen Strukturen und ihr Agieren gegenüber rechtsradikalen und neonazistischen Strukturen einfach fatal und falsch war. Also wir eigentlich an einem Punkt waren, an dem man ja sogar mit Politikern der CDU oder der SPD über die Reform, wenigstens eine gravierende Reform von zum Beispiel dem Verfassungsschutz, diskutieren konnte. Und dass die aber, obwohl Land auf Land ab Untersuchungsausschüsse immer wieder hervorbringen, was da für fatale Dinge passiert sind, genauso weitermachen. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wenn ein Inlandsgeheimdienst ein parlamentarisches Kontrollinstrument offenbar, und zumindest sieht es danach aus, überwacht und das Ganze in einer Situation, in der genau dieses parlamentarische Gremium den Verfassungsschutz selbst mit auf den Prüfstand stellt, gerade in Thüringen, gerade wo wir ja wissen aus den vergangenen Jahren, wie eng die Verstrickung auch der Sicherheitsbehörden in diesen ganzen NSU-Komplex waren, dann ist das ein, glaube ich, schon neuerlicher Eklat. Man muss jetzt mal sehen, wie die Aufklärung dieses konkreten Falls weitergeht. Was mich ein bisschen irritiert hat, er ist noch relativ unterhalb des Radars geblieben. Wir haben vor 3 Jahren bei einer ähnlichen Vorwurfslage hätten wir sicherlich viel mehr große Schlagzeilen gehabt, aber ich glaube, da ist auch das letzte Stück der Geschichte in Thüringen noch nicht erzählt.
Mhm. Da werden wir weiter dranbleiben. Abschließend nochmal zur Aufnahme von Flüchtlingen. Bei Asyl soll und darf es ja auch laut Grundgesetz keine Obergrenze geben. Jetzt wird das Thema Kontingent diskutiert. Also Obergrenze heißt nun Kontingent, schreiben Sie, und damit ist das Asylrecht weiter unter Druck. Lässt sich das Asylrecht in Deutschland tatsächlich noch halten? Ist das politisch noch durchsetzbar?
Ja, man muss da ein großes Fragezeichen dran setzen und man muss gleichzeitig sagen, das ist ein riesengroßes Problem. Wir haben eine Situation, in der wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder erfahren haben, dass die CSU, begleitet von Beifall aus der rechten Szene, Vorschläge macht, die deutlich gegen das Asylrecht gerichtet sind. Die SPD und Teile der CDU sagen dann, ach nein, so weit wollen wir gar nicht gehen. Dann wird die Sache umbenannt. Und am Ende wird sie doch durchgesetzt. Das Beispiel der Abschiebezonen, die jetzt irgendwie Willkommenszonen heißen oder so, steht ja in dieser Reihe. Und wenn man sich dann anguckt, es ist am Ende tatsächlich, glaube ich, völlig egal für das individuelle Asylrecht, denn wenn es eine Obergrenze gibt, ob die nun Kontingent heißt oder nicht, dann bedeutet es doch auch, dass oberhalb dieser Grenze eine individuelle Prüfung des Asylrechts nicht mehr vorgenommen wird. Genau das ist aber das, was zum Beispiel in der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbart ist. Da ist auch das Prinzip der Nichtzurückweisung verankert. Und wer jetzt, und es werden ja immer mehr, den ganzen Tag davon redet, dass man eine Begrenzung braucht, wie auch immer die heißt, der muss dann auch ehrlich sagen, was mit denen passiert, die oberhalb dieser Grenze hier Zuflucht suchen. Die haben dann kein Asylrecht mehr. Deshalb geht es hier gerade darum, offen den nächsten Anschlag aufs Grundrecht auf Asyl zu verüben. Und ich weiß nicht, ob die Zivilgesellschaft, die sich für Flüchtende stark macht, die große und breite Solidarität, die vielen, die auch sagen, wir müssen dieses Asylrecht halten, ob die dem noch standhalten können. Wir haben momentan leider eine rechte Mehrheit gegen Rechte von Flüchtlingen. Das ist das Problem.
Sagt Tom Strohschneider, Chefredakteur vom Neuen Deutschland. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Einen schönen Tag ebenfalls.
Tschüss. Tschüss.